Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Marburg-Virus gehört zu den gefährlichsten Erregern überhaupt. Wer sich infiziert, entwickelt zuerst hohes Fieber und schwere Kopfschmerzen. Bald schon stellen sich Magenkrämpfe ein und heftiges Erbrechen. Schließlich beginnen die inneren Blutungen. Die Todesrate bei Marburg-Fieber liegt üblicherweise im hohen zweistelligen Prozentbereich. Wir fragen heute, wie sich die Betroffenen vor Ort versorgen lassen. Und außerdem geht es um ein virtuelles Gehirn im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Trägerrakete Ariane 6 soll Europas neues Taxi ins Weltall werden. Eigentlich hätte sie ja bereits im Jahr 2020 erstmals abheben sollen, aber daraus ist nun erst einmal nichts geworden. Noch immer werden die Komponenten der neuen Rakete ausgiebig getestet. So zum Beispiel die Oberstufe, also jener Teil, der erst zünden soll, wenn sich die Rakete bereits im All befindet. Karl Urban war für uns unterwegs in der Nähe eines 1000-Seelen-Ortes bei Heilbronn, wo die in Deutschland entwickelte Oberstufe gerade auf dem Prüfstand getestet wird.
Kaum ein Geräusch war so dringend erwartet worden wie dieses. Die Oberstufe der neuen Ariane 6 hallt endlich durch den Harthäuser Wald nördlich von Heilbronn. Auf dem Testgelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, werden zwar regelmäßig Raketentriebwerke getestet, eine komplette Oberstufe aber mit Triebwerk, Tanks und Steuerungssystem ist hier seit 4 Jahrzehnten nicht mehr gezündet worden.
Wir haben jetzt bei dem ersten Test, der auch erfolgreich durchgelaufen ist, das Triebwerk etwa 45 Sekunden gezündet. Das war aber nur ein Teil des Tests, den wir machen mussten.
Anja Frank ist verantwortlich für die Versuchsanlagen. Die Oberstufe der Ariane 6 kam schon vor 2 Jahren vom Werk in Bremen zum Prüfstand, der eigens für die Raketenstufe errichtet worden war. Damals hatte die LR-Chefin Anke Kaiser-Pizzalla gesagt, der Prüfstand sei in kurzer Zeit anpassbar. Entsprechend sollten die Tests nur einige Monate dauern. Dass es nun über 2 Jahre geworden sind, bringt die europäischen Raumfahrtpläne in Bedrängnis, die durch den Wegfall russischer Raketen für den europäischen Markt, einen Fehlstart der Vega-C-Rakete und dem letzten Flug der altgedienten Ariane 5 im Juni derzeit keine Kapazitäten für neue Satellitenstarts hat. Sven Dietershagen von der Ariane Group führt mehrere Metalltreppen hinauf auf die Plattform des Prüfstands. Die neue Oberstufe ruht fest verschraubt auf einem massiven Stahlkonstrukt. Tief darunter lässt sich ein Metalltrichter erkennen, der im Moment der Zündung das Abgas aufnimmt. Die Oberstufe arbeitet kryogen, verbrennt also flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff.
Der Durchmesser beträgt etwa 5,4 Meter. Wir tanken das, wie gesagt, 72 Kubikmeter, das sind etwa 4,9 Tonnen. Flüssigwasserstoff bei 20 Kelvin, also minus 250 Grad Celsius.
Warum die Ariane 6 noch immer nicht fliegt, hat laut den Verantwortlichen viele Gründe. Da sind die Pandemie und Materialengpässe. Es gab Probleme mit den Tankstutzen, die die kalten Treibstoffe in die Rakete pumpen. Ein Regenguss im letzten Sommer setzte Teile der Raketenstufe auf dem Prüfstand unter Wasser. Laut Anja Frank kommt noch etwas anderes dazu.
Heute ist es tatsächlich so, dass wir merken, dass die Tests selber mit den neuen Möglichkeiten deutlich komplexer werden. Also dadurch, dass wir mehr leisten können über neue Computersysteme, kann man natürlich in einen Test sehr viel mehr reinpacken. Also man braucht da nicht mehr so viele Tests, aber die Tests werden natürlich deutlich komplexer.
Nicht alle Raketen werden derart ausgiebig getestet wie die Ariane. Der US-Anbieter SpaceX verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Bei SpaceX explodierten frühe Raketenmodelle schon mal auf der Startrampe. Die Fehler wurden daraufhin erkannt und ausgemerzt. In Europa dagegen muss eine Rakete perfekt getestet sein, bevor sie abheben darf. Guy Pilchen, der bei der ESA für das Ariane 6 Programm verantwortlich ist, gibt zu, die Rakete wurde nach der alten Schule entwickelt und das kostet eben Zeit.
I think we shall be open. Open and modest.
Ich denke, wir sollten da offen sein, aber auch bescheiden. Es ist unsere Kultur, die ja schon aus der Schule kommt. Wir lernen dort nicht, möglichst schnell zu scheitern. Es ist schlicht nicht Teil unserer Kultur. Die neue Oberstufe der Ariane 6 muss noch weiter getestet werden. Auf dem Prüfstand des DLR stehen bis zum Juni noch 2 lange Feuerungen an, die den Flug in den Orbit simulieren. Auf der Startanlage in Kourou in Französisch-Guyana folgen dann etliche Tests der Gesamtrakete. Nur wenn dabei keine Überraschungen auftreten, darf die Ariane 6 noch vor Jahresende zum ersten Mal abheben.
Karl Urban war das über die Tests an der Oberstufe der Ariane 6. Und vom Raumschiff kommen wir jetzt zum Flaggschiff. Denn unter diesem Schlagwort hatten im Jahr 2013 zwei Großforschungsprojekte der EU-Kommission ihren Anker gelichtet. Eines davon war das Human Brain Project. 1 Milliarde Euro Fördergeld für die Kartierung des menschlichen Gehirns. Nun zum Ende des Projekts treffen sich diese Woche Teilnehmer aus ganz Europa zu einem Gehirngipfel im französischen Marseille. Von einem wichtigen Teilergebnis könnten Patienten mit Epilepsie profitieren. Michael Lange weiß mehr dazu.
2/3 aller Epilepsie-Patienten kann mit Medikamenten geholfen werden. Wenn aber Medikamente die gefährlichen Anfälle nicht verhindern, bleibt manchmal nur die Operation. Dazu müssen Neurochirurgen die verantwortlichen Gehirnzellen herausschneiden, möglichst ohne dabei Schaden anzurichten. Das ist gar nicht so leicht. Um den Chirurgen die bestmöglichen Informationen zu liefern, haben Wissenschaftler im Human Brain Project untersucht, wie sich die für Epilepsieanfälle verantwortlichen Gehirnbereiche mit Computerhilfe aufspüren lassen. Dazu ermitteln sie den exakten Aufbau des Patientengehirns und die Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Gehirnregionen im Netzwerk der Nervenzellen, erläutert Projektleiter Viktor Jirsa vom Institut für Systemneurowissenschaften an der Aix-Marseille-Universität.
Ein Netzwerk besteht aus Netzwerkknoten und Netzwerkverbindungen. Diese beiden Aspekte zusammengetan und dann aufgespannt in einem dreidimensionalen Raum, das gibt Ihnen schon eine sehr, sehr gute Darstellung des menschlichen Gehirns. Aktivität haben wir dann aber noch nicht.
Um das 3D-Modell zu aktivieren, müssen Neurologen zunächst die Aktivitäten einzelner Bereiche im Nervensystem messen, unter der Schädeldecke. Die Daten fließen in ein Computermodell, das für jeden Betroffenen individuell erstellt wird. Im Computer entsteht dann ein persönliches virtuelles Gehirn, erläutert Viktor Jirsa.
Um das virtuelle Gehirn jetzt auch aktiv zu machen, muss es mit der Mathematik in Zusammenhang gebracht werden. Und da haben wir im Human Brain Project 10 Jahre lang daran gearbeitet, dass wir diese Netzwerkknoten im virtuellen Gehirn mit mathematischen Modellen versehen können, wo jeder einzelne Knoten und das zugehörige Modell dann Gehirnaktivität repräsentieren.
Die Neurochirurgen schauen sich vor der Epilepsieoperation das virtuelle Gehirn genau an. Seinen Aufbau, seine Verknüpfungen und seine Aktivitäten. Erst dann entscheiden sie, wo der Schnitt erfolgen soll. Operieren müssen sie dann selbst.
Wir haben jetzt einen Simulator für das Gehirn dieses Patienten mit seiner eigenen Epilepsie und seiner eigenen Organisation. Wenn man weiß, wo die epileptogene Zone ist, kann man Simulationen machen. Man kann aber auch Interventionen planen. Man kann zum Beispiel Fragen stellen, wo mache ich jetzt eine Chirurgie, um am besten den epileptischen Anfall anzuhalten. Wir sprechen da von virtueller Chirurgie.
Dieses Ergebnis aus dem Human Brain Project hat bereits die Labore verlassen. An 13 Kliniken in Frankreich wird das virtuelle Gehirn bei etwa 400 Epilepsieoperationen ausprobiert. Eine klinische Studie läuft und soll 2024 erste Ergebnisse liefern. Viktor Jirsa ist optimistisch. Er ist überzeugt, das virtuelle Gehirn wird auch bei anderen Krankheitsbildern hilfreich sein, zum Beispiel bei der Stimulation einzelner Nerven zur Behandlung der Parkinson-Krankheit.
Was wir jetzt gegenwärtig machen, wir versuchen die räumliche Auflösung zu erhöhen und heute sind wir im Millimeterbereich und das ist aufregend, das ist wirklich aufregend.
Bis ein vollständiges Gehirn als Simulation auf molekularer Ebene im Computer funktioniert, wie zu Beginn des Human Brain Projects versprochen, ist es aber immer noch ein weiter Weg. Zwischen dem bereits verwirklichten Millimeterbereich und dem anvisierten Nanometerbereich liegen immerhin 6 Zehnerpotenzen.
Ein virtuelles Gehirn soll Operationen bei Epilepsie sicherer machen. Ein Beitrag von Michael Lange war das. Das Marburg-Virus ist hoch ansteckend und führt oft zum Tod. Im Moment gerade ist das Virus in 2 afrikanischen Ländern ausgebrochen, in Äquatorialguinea und in Tansania. Wie können die Betroffenen vor Ort versorgt werden? Wie lässt sich die Ausbreitung verhindern? In einem Nachbarland von Tansania, im kleinen Ruanda, soll ein internationales Projekt genau dabei helfen. Dort entsteht zurzeit ein Kompetenzzentrum für die Behandlung von ansteckenden lebensbedrohlichen Krankheiten. An dem Projekt beteiligt ist Wolfgang Sunder von der TU Braunschweig. Vor der Sendung wollte ich von dem Architekten wissen, was genau soll denn dort an diesem Zentrum geschehen?
An dem Zentrum soll entstehen ein sogenanntes nationales Isolierzentrum für den Staat Ruanda. Und zwar sollen dort hochinfizierte Patienten bzw. Patienten mit neuen Erregern versorgt werden, adäquat versorgt werden, um dann letzten Endes dort geheilt werden bzw. in die entsprechenden Krankenhäuser dann übertragen werden.
Was unterscheidet denn solch eine Sonderisolierstation von herkömmlichen Stationen in einem Krankenhaus?
Sonderisolierstationen unterscheiden sich zum einen durch die komplexeren Prozesse, also Abläufe auf dieser Station. Das bedeutet, wir haben hier strikte Vorkehrungen, wie man sogenannte grüne und rote Bereiche voneinander trennt. Die Situation der Schleuse, der Barriere, die zwischen diesem roten und grünen Bereich hergestellt wird, ist entsprechend wichtig und dementsprechend liegt dort ein großer Fokus. Eine weitere Herausforderung oder eine große Unterscheidung ist natürlich die technische Ausstattung von sogenannten Sonderisolierstationen. Wir sprechen hier beispielsweise von einer hohen Lüftungstechnik. Also wir müssen natürlich mit entsprechenden Drücken arbeiten, aber auch natürlich die Frage der Ver- und Entsorgung von den Patienten in den Patientenzimmern ist natürlich hochkomplex und muss natürlich beachtet werden. Abschließend natürlich da auch nochmal wichtig zu sehen, dass alles, was an Material, an Ver- und Entsorgung dort passiert, muss separat auf dem Gelände gesehen werden. Also es dürfen wenig Kontakte mit der außenliegenden Umgebung natürlich gesetzt werden. Das ist eine eigene große Herausforderung, gerade in so einem Land wie Ruanda, wo eben entsprechende Infrastrukturen nicht so weit ausgebaut sind wie natürlich hier bei uns in Deutschland.
Ansteckung erfolgt ja über die Körperflüssigkeiten von Infizierten, also da muss man besonders darauf achten, dass dieses hochinfektiöse Material nicht mit anderen Menschen in Kontakt gerät. Aber was kann denn solch eine Einrichtung leisten, wenn das, wie Sie sagen, das ganze Gesundheitssystem eher auf wackeligen Beinen steht, was zum Beispiel auch die Kontaktnachverfolgung angeht oder die Quarantänemaßnahmen?
Ja, unser Projekt FOCOE, was Sie angesprochen haben, beginnt ja letzten Endes in einer interdisziplinären Betrachtung des Projektes. Also ich von meiner Seite arbeite in einem Team mit Architekten zusammen an der TU Braunschweig, aber wir haben Partner von dem Robert-Koch-Institut als Koordinator des Projektes, die einen Fokus auf die epidemiologische Lage des Landes haben. Wir haben Experten von der Charité, die ausgewiesene Experten im Bereich Medizin und Hygiene sind. Das ist der erste Punkt, der ganz wichtig ist. Also man betrachtet dieses Gebäude von ganz vielen Seiten, um möglichst gute Ergebnisse zu produzieren. Und dann ein zweiter Punkt, der für uns ganz wichtig ist. Sie sagen es, wackelige Beine in dem Land. Wir möchten natürlich nachhaltig ein Gebäude errichten, was lange genutzt werden kann. Und das bedeutet eben auch, dass wir entsprechende Ausbildung, Schulung auch vornehmen, dass entsprechende Personen, die dort arbeiten, eben auch sich in diesem Gebäude adäquat verhalten, adäquate Tätigkeiten ausüben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also neben der technischen Ausstattung ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, was muss ich dort machen, wie muss ich mich dort verhalten. Also von daher ist der Trainingsaspekt, der dort auch in dem Gebäude Tag für Tag vorgenommen wird, mindestens genauso wichtig wie die sinnvolle Errichtung dieses Gebäudes.
Ja, bei dem jüngsten Ausbruch in Tansania ist ja auch sogar Personal aus dem Gesundheitswesen erkrankt. Es hat auch einen Todesfall gegeben. Das heißt, das unterstreicht doch noch einmal die Bedeutung der Ausbildung der Fachkräfte vor Ort.
Absolut richtig. Das ist eigentlich der wichtigste Aspekt neben der sinnvollen Infrastruktur. Wir merken es aber auch bei unserer eigenen Arbeit in verschiedenen Forschungsprojekten. Die Patienten tragen den Erreger ein, sind natürlich dort isoliert. Aber ein ganz großer Gefährdungspunkt ist natürlich das Personal, was dort tagtäglich arbeitet. Die müssen sinnvoll dort tätigen, müssen aber auch wissen, wie man entsprechend auch Material entsorgt, wie man dort eben vorgeht. Also das komplexe System hängt natürlich maßgeblich von den Mitarbeitern ab. Und da spreche ich nicht nur vom Pflegepersonal, sondern ich spreche natürlich auch vom medizinischen, aber auch Reinigungs- und ich sag mal Facility-Management-Personal, also all die, die sozusagen im Hintergrund arbeiten. Das muss alles zusammenkommen und man muss es eben ganzheitlich betrachten.
Sagt Wolfgang Sunder von der TU Braunschweig. Vor wenigen Wochen hatten wir hier in Forschung aktuell berichtet, dass ein Forschungsteam eine neue Kammer in der Cheops-Pyramide entdeckt hat. Und dabei kam eine Technik zum Einsatz, die sich Myonentomographie nennt. Myonen, das sind winzig kleine Elementarteilchen, die dabei helfen können, durch massives Mauerwerk hindurchzublicken. Und jetzt hat ein Forschungsteam sogar zeigen können, dass diese Methode auch dazu geeignet ist, alte Atomreaktoren aus der Frühzeit der Kernenergie gefahrlos zu inspizieren. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Myonen entstehen, wenn kosmische Strahlung in der hohen Atmosphäre auf Atome trifft. Wie Elektronen sind Myonen negativ geladen. Außerdem sind sie instabil, zerfallen innerhalb von Millionstelsekunden. Doch sie existieren lange genug, damit pro Minute rund 10.000 dieser Teilchen auf jeden Quadratmeter der Erde treffen. Vor allem jedoch sind Myonen 200 Mal Masse und damit auch energiereicher als Elektronen, können Materie bis zu hunderte Meter weit durchdringen.
Schon in den 1950er, 1960er Jahren wurde erkannt, dass man mit ihnen das Innere von großen Objekten untersuchen kann. Wenn man die Myonen zählt, die ein Objekt durchdringen, kann man mehr oder weniger sagen, wie hoch, Dichte oder Größe dieses Objekts sind.
Je dichter die Materie ist, desto stärker werden die Myonen abgebremst und umgelenkt, erklärt Sébastien Procureur, Kernphysiker an der Universität Paris-Saclay. Das macht sie interessant, um beispielsweise havarierte Reaktoren zu untersuchen, so wie es in Fukushima passiert ist, wo man mit ihrer Hilfe nach der sehr dichten Kernschmelze gesucht hat.
Für ein Myonenbild installieren wir möglichst unter dem Objekt einen Sensor, ein sogenanntes Myonenteleskop. Und das erkennt nicht nur die Myonen, sondern auch die Richtungen, aus denen sie kommen.
Allerdings sind die Bilder, die so entstehen, zweidimensional wie eine Röntgenaufnahme. Im Krankenhaus ist es gängige Praxis, aus hunderten solcher Aufnahmen dreidimensionale Tomografien zu errechnen. Das funktioniert auch mit Myonen. Dazu muss man Detektoren an verschiedenen Positionen rund um das Objekt aufstellen. Allerdings würde es Tage, Wochen oder Monate dauern, ehe man genügend Myonen für ein Bild in der gewünschten Schärfe gesammelt hat. Procureur und seine Kollegen haben deshalb ein neues Verfahren entwickelt.
Es basiert auf einem fortentwickelten Myonenteleskop, das präziser ist als die vorherigen Versionen. Damit wollten wir die Struktur eines alten Kernreaktors in Marcoule in Südfrankreich überprüfen. Es handelt sich um einen bereits in den 1960er Jahren abgeschalteten Forschungsreaktor, der jetzt zurückgebaut werden soll. Wir sollten überprüfen, wie es wirklich im Innern dieser vor rund 50 Jahren stillgelegten Anlage aussieht.
Und es gelang. Auf ihren Bildern konnten die Forscher im Inneren des Reaktors Objekte mit einem Durchmesser von einigen Dezimetern erkennen. Das sei jedoch nur eine Machbarkeitsstudie gewesen, erklärt Sébastien Procureur. Da man nun wisse, was mit den neuen Detektoren und dem modifizierten Algorithmus möglich sei, gehe es darum, die Genauigkeit zu verbessern, etwa um beim Rückbau von alten Forschungsreaktoren zu helfen oder um vor der Endlagerung zu schauen, in welchem Zustand der Kernbrennstoff in Zwischenlagerbehältern wirklich ist.
Die Myonentomographie blickt in Kernreaktoren. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Kakerlaken haben ihre Sexualpraktiken geändert wegen Zuckerfallen. Wenn ein Küchenschabenmännchen ein Weibchen begatten will, hebt es seine Flügel. Darunter sitzt eine Drüse, die eine zuckrige Lösung absondert. Das davon angelockte Weibchen krabbelt auf das Männchen, um das süße Geschenk abzulecken. Das Männchen wiederum nutzt diesen Moment, um das Weibchen zu besamen. Allerdings verwenden auch Menschen Zucker, um Kakerlaken in Fallen zu locken. Diese Praxis hat dazu geführt, dass viele Kakerlakenweibchen mittlerweile eine Aversion gegen die Zuckerart Glucose entwickelt haben. Das berichten Forschende aus den USA in den Proceedings of the Royal Society B. Ihren Erkenntnissen nach ist das Überleben der Kakerlaken dadurch aber nicht gefährdet. Viele Männchen haben ihre Sexualpraktiken bereits angepasst. Ihre Drüsen bilden nun andere Zuckerarten aus, welche die Weibchen nicht als abstoßend erleben. Zudem kommen die Männchen, kaum ist das Weibchen auf sie gekrabbelt, schneller zur Sache.
Ein Gammastrahlenausbruch im vergangenen Jahr war der vermutlich stärkste der gesamten Menschheitsgeschichte.
Der Puls extrem intensiver Gammastrahlung aus dem All traf die Erde am 8. Oktober 2022. Schon damals gaben Forschende ihm bald den Spitznamen The Boat, als Kürzel für Brightest of All Time, übersetzt der hellste aller Zeiten. Ein so starker Gamma-Ray-Burst ereigne sich vielleicht einmal in 10.000 Jahren, heißt es nun in einer ausführlichen Analyse. Sie ist in Form mehrerer Studien in The Astrophysical Journal Letters erschienen. Unter anderem haben Forschende darin The Boat mit Daten zu 7.000 weiteren Gammastrahlenausbrüchen verglichen. The Boat war mindestens 70 Mal stärker als alle bisher gesehenen. Gammastrahlenausbrüche entstehen, wenn ein sterbender Stern als Supernova explodiert und dabei unvorstellbare Energiemengen freisetzt.
Verschmutztes Wasser erzeugt feinere Aerosole.
Diese können sich dann länger in der Luft halten, weil weiter in der Umwelt verteilen und auch tiefer in die Lungen eindringen. Davor hat ein Forschungsteam der University of Illinois gewarnt. Es hat untersucht, wie in Wasser aufsteigende Luftblasen zerplatzen, wenn sie an die Oberfläche kommen. Eine Beobachtung dabei, wenn Wasser verschmutzt ist, beispielsweise durch etwas Öl, bilden sich im Gegensatz zu reinem Wasser viel feinere Aerosoltröpfchen. Bisher sei bei den meisten Studien zur Aerosolentstehung nur reines Wasser betrachtet worden, schreiben die Forschenden im Fachjournal Nature Physics. Aerosole, die zum Beispiel beim Betrieb von Kläranlagen entstehen, könnten ein größeres Gesundheitsrisiko darstellen als bisher gedacht.
Drogen haben keinen positiven Einfluss auf die Kreativität.
Hilfreich sind hingegen spezielle Trainings, in denen man über Wochen hinweg verschiedene Kreativitätstechniken lernt, wie etwa das Brainwriting. Das ist die Quintessenz einer Studie im Fachjournal Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. Ein internationales Forschungsteam hat darin in einer Meta-Analyse die Ergebnisse von insgesamt 84 experimentellen Studien aus den vergangenen 20 Jahren ausgewertet. Bei allen ging es darum, die Kreativität mit unterschiedlichen Methoden zu steigern. Positiv schnitten dabei auch Meditation, das Auseinandersetzen mit fremden Kulturen und freie Assoziationstechniken ab. Der Konsum von Marihuana, bestimmten Amphetaminen und auch Alkohol förderte hingegen keineswegs die Kreativität.
Italien will die Herstellung und den Verkauf von Laborfleisch verbieten.
Die Regierung in Rom hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschlossen. Das Parlament muss dem Gesetz noch zustimmen. Das Gesetz hat vor allem die Herstellung von Fleisch im Labor auf Basis von tierischen Stammzellen im Visier. Wer dagegen verstößt, könnte mit Geldstrafen von bis zu 60.000 Euro belegt werden. Der italienische Gesundheitsminister Orazio Schillaci begründete das Gesetz mit dem Vorsorgeprinzip.
Sternzeit 29. März. Raumflug Planetarium statt Sigmund Jähn. Bald wird in Halle an der Saale das neue Planetarium eröffnet. Der besonders schöne Bau ist hinter der Ziegelsteinfassade eines alten Gasspeichers untergebracht. Der Neustart war nötig geworden, weil das alte Planetarium von einem Hochwasser zerstört wurde. Über 20 Millionen Euro aus dem Flutmittelfonds von Bund und Ländern flossen in den Neubau. Herzstück ist der Sternensaal, der gut 100 Menschen Platz bietet, um den projizierten Sternenhimmel und andere Shows zu bestaunen. Zum Planetarium gehört zudem eine Sternwarte auf dem Dach. Die Flut vor 10 Jahren hat auch den alten Namen weggespült. Der Neubau heißt nun einfach Raumflugplanetarium, ohne den traditionellen Zusatz Sigmund Jähn. Der Stadtrat hatte entschieden, dass der erste Deutsche im All nicht mehr Namenspatron sein sollte. Hitzige Debatten waren die Folge. Natürlich hat Sigmund Jähn aus Überzeugung die DDR mitgetragen und sein Raumflug war eindeutig Teil staatlicher Propaganda im Kalten Krieg. Erstaunlicherweise fiel die Entscheidung in Halle aber erst knapp 3 Jahrzehnte nach der Einheit. Dabei war Sigmund Jähns Rolle für die Raumfahrt im vereinten Deutschland und Europa noch viel bedeutender als die zu DDR-Zeiten. Denn er hat die Brücken nach Russland geschlagen. Ohne Jähns Kenntnisse, Erfahrungen und Kontakte wären kaum 4 deutsche Astronauten zur Raumstation Mir geflogen. Ob sich die Namensverkürzung durchsetzt, muss sich zeigen. Vielleicht bleibt bei vielen Himmelsfans gedanklich doch der alte Name. Raumflugplanetarium Sigmund Jähn.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Wissenschaft auf die Ohren gibt es in der Deutschlandfunk-Audiothek.